Ja, Vater im Himmel, wir preisen dich dafür, dass dein Wort ewig bleibt. Dass dein Wort die Wahrheit ist, die Wahrheit, durch die wir auch angeleitet werden, die unser Leben, unser Herzen prägen und erfüllen soll. Ach Vater, so danken wir dir, dass wir auch jetzt wieder uns sammeln dürfen, um auf dein Wort zu hören. Gib doch Gnade, auch wenn wir dieses zweite Thema behandeln, dass dein Geist uns leitet, dass dein Wort uns aufgeschlossen wird und uns auch ganz persönlich anspricht. Wir dürfen dir dienen in deiner Gemeinde. Und du, der lebendige Gott, schaust in unsere Herzen. Du weißt, wo bei jedem von uns vielleicht auch Dinge sind, die du verändern möchtest, wo du uns erziehen und zurechtbringen willst, wo du uns Dinge zeigen willst, die nicht vor dir in Ordnung sind. Gib doch Gnade, dass dein Wort zu uns reden kann, dass es uns Licht gibt, dass es wie ein zweischneidiges Schwert uns wirklich auch innerlich reinigt und heiligt. Wir wollen dir diesen Nachmittag anvertrauen, diese Zeit unter deinem Wort, dass du sie segnest und gute Frucht bringst für jeden Einzelnen, auch für diese Gemeinde, die dir dienen will. Wir danken dir und wollen dich loben und preisen. Amen. Ja, schön. Stimmt es mit der Mikrofonposition so einigermaßen? Dann ist es recht. Ja, jetzt wollen wir konkreter werden. Jetzt geht es um die Mitarbeiter im Bau der Gemeinde. Wir haben uns heute Morgen erinnert und ich hoffe, das bleibt uns auch für heute Mittag, für unser Thema im Herzen, dass die Gemeinde Gottes ein geistlicher Organismus ist, ein Wunderwerk Gottes, der Leib des Christus, etwas, was wir nicht mit menschlichen Begriffen, mit menschlichen Methoden, mit menschlichen Wirkungsweisen irgendwie in Verbindung bringen dürfen. Gott hat dieses übernatürliche Werk getan. Es ist ein geistliches Haus, erbaut aus lebendigen Steinen. 1. Petrus 2 haben wir das gelesen, von den lebendigen Steinen. Und es bedeutet, dass auch dieser Bau am Haus Gottes auf geistliche Weise vor sich gehen muss und nicht auf menschlich-fleischliche. Und da ist schon einer der ganz großen Punkte, wo in jeder Gemeinde ein Kampf stattfindet, ein Ringen um den geistlichen Weg gegen die Wirkungen des Fleisches. Wir haben das gesehen. Jeder von uns hat sein Fleisch an uns. Niemand von uns kann sagen, mein Fleisch ist völlig ausgeschaltet und für immer weg. Sondern das ist jeden Moment da, wenn wir nicht wachsam sind, wenn wir nicht geistlich wandeln, dann wird sich unser Fleisch automatisch äußern. Das ist ein ganz großes Problem für Gemeinden. Ja? Und ich denke, im Gemeindebau, auch bei den Mitarbeitern der Gemeinde, ist das Fleisch und Fleischlichkeit im Leben, im Denken, mit das größte Problem, das es überhaupt gibt. Und das ist ein uraltes Problem. Wollen wir uns einmal 1. Korinther 3 anschauen. Dort finden wir, dass auch in der apostolischen Zeit die Gemeinde mit ganz ähnlichen Problemen zu kämpfen hatte, wie wir heute. Wenn wir da lesen, ab Vers 1, und ich, meine Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu geistlichen, sondern als zu fleischlichen Menschen, als zu Unmündigen in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet sie nicht vertragen. Ja, ihr könnt sie auch jetzt noch nicht vertragen, denn ihr seid noch fleischlich. Solange nämlich Eifersucht und Streit und Zwietracht unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise. Also wohlgemerkt, es ist eine Verfehlung, ein Schaden, wenn wir in der Gemeinde nach Menschenweise wandeln. Die Neigung des Fleisches ist es, die Gemeinde zu einem Verein, zu einem menschlichen Verein, einer menschlichen Organisation herabzuziehen. In einer menschlichen Organisation fühlt sich das Fleisch wohl. Ja? Wenn wir da so an einen Wohltätigkeitsverein denken, da gibt es dann einen Vorstand und Honoratioren und Gerangel, wer darf da was sagen und wer darf da mitsprechen und Opposition und Anträge und Kämpfe zwischen verschiedenen Fraktionen und jeder sammelt seine Anhänger und intrigiert gegen den anderen, das ist ganz normal, ne? So sieht es fast in allen menschlichen Vereinen irgendwo aus. Anglerverein, ja, Philatelistenverein, aber diese Dinge, das darf in der Gemeinde Gottes keinen Platz haben. Ja? Die Gemeinde Gottes ist keine menschliche Organisation, sondern sie ist ein himmlischer, geistlicher Organismus, ein Wunder Gottes, ein Fremdkörper auf Erden. Und das wollen wir im Hinterkopf behalten. Deswegen sagt der Apostel Paulus, wie könnt ihr nach Menschenweise wandeln? Wo man doch denkt, naja, das ist doch ganz normal, wenn wir menschlich denken. Aber wir erinnern uns an den Herrn Jesus, wie er den Petrus tadelt. Weiche von mir, Satan, sagt er, und dann sagt er, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Und das war ein Fehler von Petrus. Gott möchte nicht, dass wir menschlich denken. Gott möchte, dass wir göttlich oder geistlich denken. Und es bedeutet, dass wir die Linien der Bibel festhalten müssen gegen die Äußerung des Fleisches. Und das ist ein ganz großer Kampf, eine ganz große Front für jede Gemeindearbeit. Fleischlichkeit heißt, das sind gläubige Christen, Wiedergeborene, die wollen dem Herrn dienen, aber sie tun es mit menschlichen Mitteln, mit menschlichen Gedanken, mit menschlichen Motiven, nämlich zum Beispiel auch eigene Ehre. Ich bin des Apollos, ich bin des Paulus. Ja? Parteiungen, Streit, Intrigen. Man versucht auf menschliche Weise die Gemeinde vorwärts zu bringen und macht sie kaputt. Weil in der Gemeinde das Menschliche schadet und nur das Geistliche erbaut. Das ist ein ganz wichtiger Grundsatz, den wir uns merken müssen für unseren ganzen Dienst. Lesen wir mal weiter. Vers 5, dann heißt es, wer ist denn Paulus und wer Apollos? Was sind sie anderes als Diener, durch die ihr gläubig geworden seid? Und zwar, wie es der Herr jedem gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Gedeihen gegeben. Also hier sehen wir ganz praktisch, hier zählt nicht der Mensch. Der Mensch ist Werkzeug. Gott hat ihm Gaben gegeben. Er soll diese Gaben einsetzen als ein Haushalter. Aber ihr Lieben, wenn der Herr nicht das Haus baut, so mühen sich die Bauleute umsonst. Habt ihr das auch schon erlebt? Ich denke, das hat schon jeder erlebt, der in der Gemeinde Gottes Dienst tut. Ja? Der Herr muss das Haus bauen. Und wir können nur dann im Segen arbeiten, wenn wir unser Fleisch in den Tod geben und in Abhängigkeit vom Herrn bauen. Nicht nur die großen Ziele müssen vom Herrn vorgegeben sein, sondern auch Schritt für Schritt manchmal die Methoden, die einzelnen Maßnahmen, die wir ergreifen. Ja. Wir müssen immer wieder vor dem Herrn stehen, im Gebet sein Wort studieren und sagen, Herr, wie soll ich dieses Problem lösen? Wie kann ich diese Sache angehen? Dass sie deinen Gedanken entspricht, dass sie dich verherrlicht, dass du zum Ziel kommst und nicht der Mensch. Und es ist auch ganz wichtig, Mitarbeiter, die fleischlich sind, arbeiten an der Zerstörung der Gemeinde. Das ist wie so eine Baustelle, die einen bauen die Mauer ab und auf der anderen Seite sind welche, die bauen die mühsam aufgesetzten Steine alle wieder ab. Kratzen den Speis wieder weg, schmeißen alles in Unordnung. Und da kannst du die Mauer nicht wirklich bauen, ja? Wenn die einen aufbauen, die anderen abbauen, dann geht es nicht wirklich vorwärts. Und das ist manchmal das Problem in manchen Gemeinden. Ja? Und diejenigen, die abbauen, die meinen vielleicht, sie seien ganz besonders eifrige und tolle Helfer am Bauwerk. Ja? Also das ist genau das Problem, das damals war, dass da Leute mit in der Gemeinde mitgewirkt haben, die fleischlich waren, die nach Menschenweise gehandelt haben und die das Werk der Gemeinde zerstört haben, statt es vorwärts zu bringen. Und da versucht der Apostel Paulus, ihre Blicke vom Menschlichen wegzulenken. Schaut, es ist doch Gott, es ist auch nicht das Werkzeug. Wir dürfen uns nicht an irgendwelchen Werkzeugen Gottes aufhalten, selbst wenn Gott sie gesegnet und gebraucht hat. Wir dürfen uns niemals an Menschen hängen. Wir dürfen Menschen dort ein Stück vertrauen, wo sie dem Herrn treu sind und wo ihr Handeln mit dem Wort Gottes übereinstimmt. Aber auch ein beliebter Führer kann vielleicht vom Wort Gottes an bestimmten Punkten abweichen. Und was passiert? Alle Parteianhänger folgen ihm darin vielleicht sogar besonders eifrig. So ist das Fleisch leider. anstatt zu sagen, wir schätzen unseren Bruder, aber in dem Punkt sagt die Bibel was anderes. Das wäre geistlich. Dann werden wir von Menschen unabhängig, aber wir werden immer abhängiger von Gott. Und das ist zum Beispiel ein ganz wichtiges Ziel für Mitarbeiter in der Gemeinde, dass sie lernen, von Menschen unabhängiger zu werden und abhängiger vom Herrn. Und wenn wir alle auf den Herrn ausgerichtet sind, dann sind wir alle ganz nah beieinander und dann sind wir auch alle einer Gesinnung und einer Meinung, ohne dass Gleichschaltung oder Zwang ausgeübt wird. Das ist eigentlich das Ideal. Ja? Je näher jeder Einzelne dem Herrn kommt, ja, stellt euch das mal vor, desto näher kommen wir auch zueinander, im geistlichen Sinn. Und je weiter wir vom Herrn weggehen, desto weiter gehen auch die einzelnen Mitarbeiter oder Geschwister voneinander weg. Jeder in seine Richtung. An jeder Tat, was recht war in seinen Augen. Das ist unsere Zeit. Das ist nicht nur das Buch der Richter. Das ist der Geist, der zum Beispiel in einheimischen Gemeinden herrscht. Ich hoffe nicht bei euch. Ich hoffe, das kommt nicht so weit. Das ist der Geist in einer Zeit des Niedergangs im Volk Gottes. Ja? An jeder Tat, was recht war in seinen Augen. Und die Bibel sagt, jeder soll das tun, was der Herr Jesus ihm durch seinen Geist und durch sein Wort sagt. Dann geht es vorwärts in der Gemeinde, im Aufbau. Und eine ganz wichtige Zubereitung der Mitarbeiter ist, dass wir daran arbeiten, dass jeder einzelne Gläubige tiefer mit dem Herrn Jesus verbunden ist, dass er im Wort Gottes forscht, dass er Gott sucht im Gebet, dass er zu einer tieferen Hingabe an den Herrn Jesus kommt. Und je mehr wir solche Mitarbeiter haben, die in dem Herrn feststehen und sich vom Herrn leiten lassen, desto größer ist der Segen für eine Gemeinde. Und je mehr fleischliche, unabhängige, weltlich gesinnte Mitarbeiter wir haben, desto mehr gleicht das Aufbauwerk einem unmöglichen Unterfangen, wo man nur noch verzweifelt und sagt, wie soll das werden? Ja? Und irgendwo da dazwischen sind wahrscheinlich die meisten Gemeinden angesiedelt in der Realität. Ja? Aber wir wollen mit Gottes Hilfe versuchen zu erkennen, wie soll ein Mitarbeiter beschaffen sein, den Gott gebrauchen kann bei diesem Werk. Lesen wir mal weiter. Der aber, welcher pflanzt und der, welcher begießt, sind eins. Jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen, entsprechend seiner eigenen Arbeit. So sollte es sein, dass jeder nach seiner Gabe zusammenwirkt zur Erbauung des Ganzen. Dass niemand neidisch ist, dass wir sagen, gut, Gott hat diesem Bruder die Gabe der Seelsorge gegeben, mir die Gabe der Lehre. Ich bin froh, dass nicht alle Lehrer sind, dass nicht alle Seelsorger sind, dass wir diese verschiedenen Gaben haben. Und wenn wir so zusammenwirken, wie Epheser 4 sagt, dass jedes Gelenk zusammenwirkt, sodass der Leib erbaut wird in Liebe, herrlich. Dann freuen wir uns, dann ist die Gemeinde gesund und wächst. Und wenn es aber Streit gibt, Misstrauen, Intrigen, Fraktionen, menschliche Gesichtspunkte, man fordert Freiheit für das Fleisch, dann wird der Geist Gottes gedämpft und das Werk der Gemeinde wird ganz mühsam. Dann arbeitet man und sieht, wie es wieder zerfällt und man wird vielleicht auch mürrisch oder resigniert. Kommt alles vor. Das ist alles leider Realität. Ja, also eigentlich sind die verschiedenen Arbeiter eins. Der eine braucht den anderen. Die Ältesten brauchen die Brüder, die mitwirken, die Mitarbeiter. Sie können nicht alles alleine machen. Die Mitarbeiter brauchen die Ältesten. Es braucht Brüder, die geistlich den Gesamtüberblick behalten, die ein Stück die Verantwortung vor Gott tragen, die reif sind. Man braucht einander, sonst geht es nicht vorwärts. Jeder wird seinen eigenen Lohn empfangen, entsprechend seiner eigenen Arbeit. Wisst ihr, das ist ein ganz großes Geheimnis eines gesegneten Mitarbeiters, dass er seinen Blick auf den Herrn Jesus gerichtet hält, Tag für Tag. Und dass er seinen Dienst tut, nicht nach dem, was Menschen sagen, sondern nach dem, was der Herr Jesus einmal an jenem Tag zu ihm sagen wird. Ich hoffe, dieser Tag steht uns allen vor Augen. Es gibt einen Tag nach der Entrückung der Gemeinde, wo die verherrlichten Heiligen alle ganz persönlich einmal vor dem Herrn Jesus kommen werden. Und dann wird unser Herr Bilanz ziehen. Dann wird er sozusagen mit uns den Film unseres Lebens, unseres Dienens durchgehen. So stelle ich mir das vor. Ja? Und dann sehen wir so gewisse Dinge, die wir getan haben in der Gemeinde, und wir sehen sie aus göttlicher Sicht. Ich denke, da werden wir in vielem beschämt werden. Wir müssen vielleicht sagen, Herr, ich habe nicht gewusst, dass du das so siehst. Ich wollte eigentlich doch nur, ja. Und der Maßstab, nachdem der Herr uns beurteilt, der ist uns nicht mystisch verborgen, der ist uns offenbar. Das ist nämlich sein Wort, das er uns gegeben hat. Nach dem Maßstab wird er uns beurteilen. Und er wird uns loben. Und wir werden vielleicht manches Lob bekommen für verborgene Dinge, die uns gar nicht aufgefallen sind, die wir gar nicht so ernst genommen haben. Und der Herr wird sie hervorheben, weil sie aus dem rechten Geist der Hingabe und des Dienens getan wurden. Aber der Herr wird uns auch tadeln müssen. Und zwar jeden von uns. Und wir können froh sein, dass er ein gnädiger und barmherziger Herr ist, der nicht nur heilig und allwissend ist, sondern voller Liebe und Erbarmen. Deswegen brauchen wir eigentlich keine Angst zu haben vor dieser Rechenschaftslegung. Aber wir sollten sie im Auge behalten. Der Apostel Paulus studiert es mal, wie oft er von jenem Tag spricht, vor dem Richterstuhl des Christus. Ja, das ist ganz oft. Er hat gewusst, hier auf Erden wirke ich für manche Menschen wie ein Narr. Weil ich mich so opfere, weil ich so kämpfe, weil ich irdische Freuden alles hinter mir lasse und immer in der Arbeit für den Herrn da bin. Aber dann, wenn Gott einmal Rechenschaft offenbar machen wird und meine Werke geoffenbart sind vor dem Herrn Jesus, dann sieht die Sache anders aus. Dann merkt man, der Paulus war kein Narr, sondern der war eifrig bemüht, himmlischen Lohn zu sammeln und himmlische Ehre und hat dafür Irdisches dran gegeben. Und das ist eine Einstellung, die ist genau richtig. Ja? Wenn wir nur das Irdische diesseitige sehen, sagen wir, Paulus, du rasest. Ja? Wieso bist du so ein Fanatiker? Mach doch mal ein bisschen locker. Ja? Aber wenn wir die Ewigkeit sehen, wenn wir sehen, was der Herr von uns möchte und wie er uns beurteilt, dann werde ich bestimmte Dinge lassen, die ich vielleicht menschlich gemacht hätte. Und ich werde andere Dinge in den Vordergrund schieben, die ich menschlich nie wichtig genommen hätte. Ja? Deswegen lasst uns bedenken, als Mitarbeiter sind wir alle einmal vor einem Tag der Rechenschaft. Und dort wird der Herr uns Lohn geben. Er wird uns nicht nur tadeln und kritisieren, ganz gewiss nicht. Aber wir können jetzt ein Stück schon, haben es in der Hand, wie viel Lohn und wie viel Tadel wir einmal empfangen werden. Und deswegen ist es wichtig, dass wir unseren Dienst nach den Anweisungen unseres Meisters ausführen. Nicht eigenwillig, ich habe mir das so gedacht, ich möchte gerne in der Kinderstunde das und das verwirklichen. Ja? Das gibt es ja manchmal so Leute, ne? So ehrgeizige, begabte Leute sagen, ich will in der Kinderstunde, dass die alle Kinder lernen, kreativ zu malen oder was weiß ich irgendwas. Irgendwelche menschliche Ziele. Nein, sondern die Frage für jeden ist, Herr Jesus, was willst du, dass ich diesen Seelen gebe? Ich habe nichts in der Hand. Füll du meine Hand mit dem, was vor dir Bestand hat. Zum Beispiel so eine Einstellung, ja? Da kann Gott segnen. Gehen wir mal weiter. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr aber seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer aber baut darauf. Jeder aber gebe Acht, wie er darauf aufbaut. Nun, der Apostel Paulus war Apostel. Er hat sozusagen auch den Grund der Gemeinde gelegt in den Heiligen Schriften, in den Briefen, die er geschrieben hat. Er war aber auch Evangelist. Und in gewisser Weise ist ja der Grund einer Gemeinde gelegt, wenn vorher nichts da war, das ist ja die Pioniersituation, wenn ein Evangelist kommt und verkündigt das Evangelium, es haben sich Seelen bekehrt und nun sind Gottes Kinder an einem Ort. Das ist der Grund. Und jetzt muss die Gemeinde, die da entstanden ist, die der Geist Gottes schon zusammengefügt hat, jetzt muss sie auferbaut werden. Jetzt muss die Gemeinde sich entwickeln, gefestigt werden, gestärkt werden, ihre verschiedenen Dienste entfalten. Und das ist die Aufbauarbeit. Und in der steht jeder Einzelne in der Verantwortung vor Gott. Jeder sehe zu, wie er aufbaut. Und das gilt dir und mir. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf diesem Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und welche Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Niemand betrüge sich selbst. Wenn jemand unter euch sich für weise hält in dieser Weltzeit, so werde er töricht, damit er weise werde. Denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit vor Gott. Denn es steht geschrieben, er fängt die Weisen in ihrer List. Ja, also das sind ganz wichtige Dinge. Einmal wird unser Werk, jetzt hier in der Gemeinde, bei euch, das, was ihr getan habt im Dienst hier in Herford, es wird eine Feuerprobe aushalten müssen. Ja? So wie vielleicht so ein Metallstück, was wir geschweißt haben, ja? Das kommt ins Feuer, das wird glühend und dann zeigt sich, ist alles gut, fällt da plötzlich eine Schweißnaht ab, ist das nicht richtig gearbeitet gewesen. Ja? So wird es auch da sein. Also wenn der Herr kommt, sein Heiliger Geist wie ein heiliges Feuer wird alles prüfen und bewähren. Und da wird manches brennen, was menschlich ist, was fleischlich ist, und anderes, was durch den Geist gewirkt wurde, was wir in der richtigen Gesinnung für den Herrn getan haben, das wird bleiben. Das wird geläutert und bewährt sein und das wird auch öffentlich als echte Frucht und echten Anlass zum Lob Bestand haben. Und wozu ist uns das geschrieben? Nicht, dass wir Angst und Sorge haben sollen vor jenem Tag, ganz bestimmt nicht. Ja? Wir dürfen froh sein, wenn Gottes reinigendes Feuer alle Schlacke von uns wegbringt. Weil das, was übrig bleibt, das hat dann auch wirklich Bestand in der Ewigkeit. Ja? Und daran dürfen wir uns mit unserem Herrn Jesus freuen. Aber hier auf der Erde ist uns das gesagt, damit wir einen Ansporn haben, möglichst viel Gold, Silber und edle Steine zu bauen und möglichst wenig Holz, Heu und Stroh, oder? Ich denke schon. Das ist der Gedanke. Ja, dass wir uns bewusst sind und uns fragen, kann mein Dienst diesen Test einmal bestehen? Wir wissen da nicht das Letzte. Der Apostel Paulus hat auch gesagt, ich beurteile mich auch selbst nicht, letztlich wird der Herr alle Dinge beurteilen. Aber wir können manche Dinge vom Wort Gottes her schon sagen. Wenn wir klar gegen das Wort Gottes handeln, dann brauchen wir nicht zu fragen, ob da was brennt. Ja? Ich weiß ganz genau, meine 4 Jahre, wo ich als verblendeter Charismatiker in der Gegend rumgerannt bin und geeifert habe und aktivistisch war, da wird das Allermeiste brennen. Das weiß ich, das ist auch richtig so. Und dennoch, wie gesagt, wir haben ein Stück eine Verantwortung, unser Leben, unser Dienst nach dem Wort Gottes auszurichten, dem Geist Gottes Raum zu geben, unser Fleisch in den Tod zu geben. Das ist das, was wir tun können, um Silber, Gold und kostbare Steine zu bauen. Ja? Wie gesagt, letztlich geht es hier nicht um gerettet sein oder verloren sein. Hier geht es darum, dass die Geretteten in Bezug auf die Treue ihres Dienstes beurteilt werden. Ja? Und deswegen auch der, wo da gar nichts übrig bleibt, der wird trotzdem wie durchs Feuer hindurch gerettet sein. Ja? Das ist eine ganz andere Frage. Aber es geht darum, dass natürlich jeder gesunde Gläubige das Bestreben haben sollte. Ich möchte, dass mein Dienst den Herrn verherrlicht und dass meine Frucht bleibt. Das ist verständlich, das sollte so sein. Ja, wir sollten nicht sagen, ist mir egal, wenn dann alles verbrennt, schon recht, macht ja nichts. Ja, das ist ja keine Einstellung. Wenn wir unserem Herrn dienen wollen, ihn lieben, dann wollen wir ja auch das Wohlgefallen unseres Herrn und Meisters haben. Und dann haben wir eine heilige Ehrfurcht in unserem Dienst. Das fehlt heute. Ja? Viele Leute sagen, ich will mich einbringen in der Gemeinde. Die meinen das vielleicht gut, aber ehrlich gesagt, da bin ich überhaupt nicht dafür. Wir sollen nicht uns einbringen in die Gemeinde, sondern wir sollen das einbringen, was Gott uns gibt. Das ist was ganz anderes. Ja? Und wir sollen den Herrn ehren durch einen Dienst, der in Abhängigkeit von ihm geschieht, in der Kraft des Heiligen Geistes. Das ist das Ziel. Und dann müssen wir auch wissen, wenn jemand eigenmächtig, eigenwillig handelt, die Gemeinde kaputt macht, statt sie zu stärken, das hat Gericht zur Folge. Hier müssen wir auch in der Furcht Gottes uns zurückhalten vor manchem, was vielleicht unser Fleisch so gerne anzetteln würde. In dem Wissen, wie will ich das mal vor dem Herrn Jesus verantworten? Ja? Also da liegt ein heiliger Ernst drin. Gott wacht über seinem Tempel. Er lässt nicht alles zu, was Menschen in seinem Tempel machen. Er lässt vieles zu. Wir leben nicht mehr in den Tagen von Ananias und Sapphira, sonst würden viel mehr Menschen in der Gemeinde sterben müssen. Das sage ich ganz offen. Ja, da muss man ganz. Gott ist sehr barmherzig mit uns, sehr geduldig. Der Zustand in den Gemeinden ist insgesamt ein niedriger, das sieht Gott auch. Aber trotzdem brauchen wir einfach ein Stück heilige Ehrfurcht vor den Führungen Gottes und vor dem, dass Gott immer noch der Herr über sein Haus ist. Und wir sind nur Mitarbeiter. Das ist Gottes Gnade. Das ist ein Vorrecht. Ja? Ich will uns nicht abschrecken. Das ist ein heiliges Vorrecht, Mitarbeiter zu sein. Wenn wir dazu berufen sind, dann können wir auch nicht sagen, oh, wenn das so aussieht, dann höre ich lieber auf mit Mitarbeit. Ja? Das ist auch keine Alternative. Sondern die Ermutigung oder die Herausforderung sollte sein, wie kann ich dem Herrn Jesus im Geiste dienen, sodass gute und reiche Frucht dafür rauskommt. Das soll unsere Fragestellung sein. Wenn wir jetzt weitergehen, wie können denn Mitarbeiter für so einen Dienst zubereitet werden? Was können wir tun, damit wir für den Herrn ein bereitetes Werkzeug sind? Dann wollen wir zunächst festhalten, das Entscheidende tut der Herr natürlich selber. Wir haben gestern gesprochen von der Zucht Gottes, von dem Erziehungshandeln Gottes an unserem Leben. Ja? Der Herr bereitet sich die berufenen Werkzeuge zu. Das ist sein Wirken. Aber wir können diesem Zubereitungshandeln widerstehen. Wir können es ein Stück zunichte machen. Der Herr will uns zum Beispiel prägen durch sein Wort und lehren durch sein Wort. Wenn ich aber die halbe Stunde Schlaf lieber habe als den Herrn und mir nie die richtige Zeit nehme, sein Wort zu lesen, wie soll Gott uns dann prägen durch sein Wort? Das geht nicht mystisch. Ja? Das erfordert, dass wir selber unseren Teil dazu tun. Und das hat was mit Opfer zu tun. Ja? Ich habe eine Zeit lang im Beruf auch, bin um 3:30 morgens aufgestanden, jeden Morgen, dass ich Zeit zum Bibellesen hatte und zum Gebet, bevor die Arbeit losging. Ja? Also, die Zeit für Gottes Wort und für Gebet haben wir nicht, es sei denn, wir nehmen sie uns. Und da fängt es zum Beispiel schon an, ja? Dass wir Zucht, eine gewisse geistliche Disziplin üben, dass wir bereit sind, Gottes Wort zu uns reden zu lassen, dass wir dafür bereit sind, auch ein Stück von dem Besten unserer Zeit zu opfern. Ja, auch wenn man den Tag frei hat, ist manchmal ganz erstaunlich, dann denkt man, jetzt mache ich noch das Kind und jetzt noch das Kind und das Kind. Und plötzlich war der Tag rum und man hat keine Zeit gehabt zum Gebet. Nein, sondern wir müssen als erstes die Dinge Gottes auf unsere Tagesordnung setzen und alles andere danach. Und dann haben wir plötzlich Zeit. Das sind so einfache Dinge. Ja? Also, Gott will uns zubereiten, aber wir haben auch eine Verantwortung. Was braucht ein geistlicher Diener und Mitarbeiter Gottes? Das erste ist, denke ich, ein klares Leben in der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus. Ich möchte dazu zwei Bibelstellen mit uns lesen, die sollten uns im Herzen lebendig sein, wenn wir dem Herrn dienen. Der eine ist 2. Korinther 5, Vers 14 und 15. Da lesen wir, denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind, wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Da geht es um was ganz Elementares. Worum drehe ich mich? Ja. Der natürliche, sündige Mensch dreht sich immer nur um sich selbst. Er ist sich selbst der Götze, er ist sich selbst der Mittelpunkt und er dient seinen Begierden. Wenn ich nun wirklich den Herrn Jesus angenommen habe, dann sollte es eine radikale Wende in meinem Leben gegeben haben, dass ich mich eigentlich nur noch um den Herrn drehe und nicht mehr um mich selbst. Und je tiefer das verwirklicht ist, desto brauchbarer sind wir Mitarbeiter für die Gemeinde. Weil uns dann nicht mehr unsere Eigeninteressen im Mittelpunkt stehen, sondern die Sorge um die Heiligen, um die Gemeinde, die Sache des Herrn. Und dann sind wir bereit, Opfer zu bringen. Dann sind wir vielleicht auch bereit, in einem Konflikt uns schmähen und beleidigen zu lassen und vielleicht nicht auf eine Weise zurückzuschlagen, die jetzt einen riesen Riss machen würde in der Gemeinde, ja, sondern es erstmal einfach zu schlucken, dem Herrn zu übergeben. Weil die Sache des Herrn uns wichtiger ist als unser eigenes Interesse. Dann können wir zum Beispiel auch beruflich Entscheidungen treffen, gerade auch für die Brüder, dass wir sagen, nein, dieser Karrierejob kommt für mich nicht in Frage. Ich verdiene vielleicht 5.000 Euro mehr, aber da habe ich keine Zeit mehr für den Herrn, für die Gemeinde, für den Dienst. Ich fand es sehr schön. Wir haben einen Bruder bei uns, der ist Ingenieur gewesen, ist jetzt schon pensioniert. Und er war beim Bosch und hat da eigentlich auch gute Arbeit gemacht, konnte aufsteigen. Und dann hat er irgendwann gesagt, nee, liebe Leute, ich werde nicht mehr Überstunden machen als unbedingt nötig. Ich bin Mitarbeiter in unserer christlichen Gemeinde für die Jugendarbeit und dafür will ich Zeit haben. Und das andere ist für mich nachrangig. Dann wurde er von der Karrierebeförderungsliste gestrichen, hat halt seine Arbeit ganz normal gemacht, ja, und hatte seine Ruhe und konnte dem Herrn dienen. Der hätte viel mehr verdienen können, mit Sicherheit, ja, hätte aufsteigen können, aber ihm war das andere wichtig. Das ist zum Beispiel eine ganz konkrete Sache, da müssen wir alle Prioritäten setzen. Es gibt manche Geschwister, die arbeiten freiwillig zum Beispiel nur 80%. Ich kenne eine liebe Schwester, die mitwirkt auch an den Büchern, an dem Buchverlag, wo meine Bücher erscheinen, Edition Nehemia. Die ist Arzthelferin und die arbeitet 30%. Damit sie 70% ihrer Zeit für den Herrn in der Arbeit in dem Verlag zur Verfügung stellen kann. Das finde ich gewaltig, das finde ich vorbildlich. Ja. Das wirkt sich natürlich auf ihre Rente aus, ja, wenn sie jetzt rechnen würde, tja, ich brauche doch sicher mal eine Altersrente, eine angemessene, ja. Dann würde sie sagen, ja, dann muss ich ja, dann kann ich höchstens 20% für den Herrn geben und den Rest brauche ich für mich selber. Merkt ihr was, ja? Es kommt immer darauf an, wie rechnen wir, wie denken wir, was ist uns wichtig. Nicht für sich selbst leben, sondern für den Herrn. Und das andere haben wir gestern gesprochen, Galater 2,20, ganz wichtig, damit das Fleisch uns nicht unbrauchbar macht. Ich möchte es nochmal betonen. Ich bin mit Christus gekreuzigt, sagt der Apostel hier. Das heißt, ich bin gestorben. Ich bin tot. Und ein Toter hat keine Ansprüche mehr. Ein Toter kann nicht beleidigt werden. Ein Toter kann auch keine Eigensucht mehr üben, wenn man das mal so geistlich sehen will. Ja? Der ist regungslos, was seine eigenen Regungen angeht. Und so ist es gemeint. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nun lebe ich. Natürlich, er war ja noch nicht natürlicherweise tot. Aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Mit Christus gekreuzigt, gestorben und begraben. Mit Christus auferweckt zu neuem Leben, in der Kraft der Auferstehung ein Siegesleben führen. Das ist ganz kurz gesagt die biblische Grundlage für unser Heiligungsleben. Dann ist es kein Krampf, keine äußerliche, ich muss ja irgendwie dem nachkommen, sondern kommt es von innen, aus der Verbindung mit dem Auferstandenen Herrn. So sollten wir leben. Wenn fleischliche Begierden an uns herankommen, dann dürfen wir sie zurückweisen und sagen, ich gebe es in den Tod, Ich nehme im Glauben in Anspruch, ich bin mit Christus dieser Begierde gekreuzigt, gestorben. Und in der Auferstehung des Herrn Jesus finde ich die Kraft, anders zu leben, geistlich zu leben. Ihr Lieben, das ist Realität. Das kann man ausprobieren. Aber man muss im Glauben leben, sagt der Apostel Paulus. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, also der Apostel hat auch noch sein Fleisch gehabt. Der war nicht perfekt, der war nicht vollkommen. Er war nur sehr weit fortgeschritten in seinem geistlichen Wandel mit Christus, aber er hatte sein Fleisch noch an sich. Das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ja? Wir dürfen mit dem Herrn Jesus rechnen im Alltag, mit seiner Kraft, mit der Kraft seines Kreuzes, Todes und seiner Auferstehung. Dann können wir das Fleisch überwinden und dann können wir fruchtbar für den Herrn dienen. Das ist der Grundsatz. Ich habe schon erwähnt, Gründung im Wort Gottes. Wenn wir Diener und Mitarbeiter sein wollen, dann müssen wir im Wort forschen und im Wort bleiben und im Wort leben. Es genügt nicht, wenn wir morgens in der Andacht, so wie das manche Christen machen, bloß die Losungen lesen, 2 Minuten, Wort Gottes zugeklappt und dann geht es 12 Stunden rund. Es geht nicht. Ein Teil unserer Fruchtbarkeit wirkt sich darin aus, dass ich im Wort Gottes mir Zeit nehme, mich zu gründen. 1. Timotheus 4 ist ja da eine ganz wichtige Ermahnung an die Mitarbeiter. Da lesen wir von Timotheus, der auch einen Verkündigungs- und Lehrdienst hatte: Wenn du dies den Brüdern vor Augen stellst, wirst du ein guter Diener Jesu Christi sein, der sich nährt mit den Worten des Glaubens und der guten Lehre, der du nachgefolgt bist. Also wenn wir Hochleistungssportler sind oder große Leistungen vollbringen würden wollen, dann werden wir nicht zum Beispiel beim Frühstück nur so einen einzelnen Kartoffelchip essen, ja? Oder irgendwie nur 20 Gramm Joghurt, ne? Sondern wir wissen, ich muss einen Tag durchhalten, ich brauche kraftvolle Nahrung. Wir werden uns vielleicht ein Müsli machen oder ein gesundes Vollkornbrötchen und darauf achten, dass diese Nahrung auch vorhält. Oder? Oder machen wir das anders? Wir sollten es jedenfalls nicht anders machen. Und genau dasselbe gilt für uns als Mitarbeiter. Wenn wir uns nähren von den Worten Gottes und wir haben immer nur minimal Portionen, dann wird auch unsere geistliche Kraft irgendwann mittendrin auf der Strecke bleiben. Wir kommen nicht vorwärts. Und ein unterernährtes Kind wächst auch nicht. Ja? Das bleibt vielleicht krankhaft klein, sieht aus wie ein 6-Jähriges, obwohl es schon 12 Jahre alt ist. Gibt es leider in der Natur. Aber so sollten wir geistlich nicht sein. Und es heißt, ich muss mir Zeit rausschneiden. Opfer. Ja? Der Abend, da könnte ich 7 Sachen machen. Aber den setze ich jetzt raus und setze mich hin und studiere in der Bibel mit der Konkordanz, in der Tiefe mal ein Thema machen oder eine Person studieren, ja, Timotheus, Abraham. Einfach mal lesen in der Bibel und über dem Wort nachsehen. Das geht nur durch Opfer. Unter Umständen muss ich sogar die eine oder andere, wenn ich in 3 Chören bin und in 2 Arbeitsgruppen in der Gemeinde, muss ich vielleicht sogar sagen, ich gehe in einen Chor weniger und studiere lieber Bibel. Das habe ich vielleicht was ein bisschen Herausforderndes gesagt, aber ihr wisst schon, wie ich das meine. Ja? Das Gute ist das Feind des Besseren manchmal. Ja? Also da ist es wichtig, wir nähren uns und wenn wir uns nicht nähren, was haben wir dann weiterzugeben? Natürlich, wir können nicht, ja, wenn wir berufstätig sind und vielleicht noch Aufgaben in der Gemeinde haben, wir können nicht beliebig die ganze Zeit in der Bibel lesen, das wäre schön, aber das ist unrealistisch. Aber es gibt ein gewisses Maß, das hat Gott uns zugedacht und dafür gibt Gott uns auch die Zeit und die Kraft. Wir müssen es nur wollen. Und dieses Maß müssen wir finden. Ja? Wenn man natürlich zum Beispiel Rentner ist, ja, und schon etwas älter und befreit von den beruflichen Pflichten, dann kann man viel mehr im Wort lesen. Aber das brauchen wir uns nicht zum Maßstab zu machen, sondern so, wie es in unserer Lebenssituation ist, so gibt Gott uns ein Maß und die meisten von uns unterschreiten dieses Maß in ihrer Beschäftigung mit der Bibel. Tue ich auch öfters. Geht mir auch nicht anders. Ja? Also Gründung im Wort Gottes. Wir sollen eifrig danach streben, zwar 1. Timotheus 2, Vers 15, uns Gott bewährt zu erweisen als ein Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Also da ist auch Lehre angesprochen, Unterscheidungsfähigkeit, dass wir Dinge erklären können, Zusammenhänge erkennen. Das ist ganz wichtig. Was brauchen wir noch als Mitarbeiter? Ich denke, wir brauchen ein Stück einfach auch Demut und Lauterkeit in der Abhängigkeit von Gott. Was ich immer wieder feststelle bei dem Apostel Paulus ist, dass er immer wieder sagt, ich lebe und diene vor dem Angesicht Gottes. Ich lese mal vielleicht aus dem 2. Korintherbrief etwas. Das fehlt uns oft. Vielleicht könnt ihr das mal studieren, wie oft der Begriff vor dem Angesicht Gottes vorkommt in den Briefen des Apostels Paulus. Ich lese mal nur so Vers 17, 2. Korinther 2, da heißt es, denn wir sind nicht wie so viele, die das Wort Gottes verfälschen, sondern aus Lauterkeit von Gott aus reden wir vor dem Angesicht Gottes in Christus. Dann im 4. Kapitel noch einmal, Vers 2, sondern wir lehnen die schändlichen Heimlichkeiten ab. Wir gehen nicht mit Hinterlist um und fälschen auch nicht das Wort Gottes, sondern indem wir die Wahrheit offenbar machen, empfehlen wir uns jedem menschlichen Gewissen vor dem Angesicht Gottes. 1. Thessalonicher 2. Lesen wir das auch noch einmal. So ähnlich. Vers 4 oder Vers 3 schon. Denn unsere Verkündigung entspringt nicht dem Irrtum noch unlauteren Absichten, noch geschieht sie in listigem Betrug, sondern so, wie wir von Gott für tauglich befunden wurden, mit dem Evangelium betraut zu werden, so reden wir auch nicht als solche, die den Menschen gefallen worden wollen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Ja? Also er stand vor Gott. Er hat gewusst, Gott prüft mein Herz. Ich will lauter und aufrichtig vor Gott sein, ohne Hintergedanken, ohne fleischliche Tricks und menschliche Intrigen. Ich will vor Gott stehen und meinen Dienst mit einem guten Gewissen vor Gott tun. Und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig für uns auch. Ja? Dass wir uns nicht von Menschen abhängig machen. Man kann zum Beispiel ein Jugendleiter sein und kann versuchen, den Menschen zu gefallen. Ja? Den jungen Leuten. Dann gewöhnt man sich so ein bisschen eine jugendgemäße Sprache an. Und dann guckt man, dass man mit den jungen Leuten so ein paar tolle Programmpunkte macht, wo man weiß, jetzt sind sie alle ganz hin und weg und begeistert. Nichts Geistliches, was eher Fleischliches. Und man kann sich zum Sprecher der Jugend in der Gemeinde machen und kann sagen, hey Leute, wir müssen da endlich mal was umkrempeln, das ist doch klar. Wir Jungen. Ja? Die Frage ist, wie sieht denn das der Herr Jesus denn? Ja? Ich kenne manche Jugendleiter in westlichen Gemeinden, die sind zu Parteigängern der Jugend geworden und haben die Gemeinden zerstört und gespalten. In dem Bemühen, die Interessen der Jugend durchzusetzen. Gegen die Ältesten. Von wegen, ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Ja, das wird bei diesen Jugendleuten völlig gestrichen aus der Bibel. Also das sind so Dinge. Man kann also sich von Menschen leiten lassen und man kommt in eine Euphorie rein. Man ist vielleicht Sprecher einer Partei in der Gemeinde und dann sagt man, wir machen das so. Und alle sagen, Mensch, das hast du gut gesagt. Weiter so, mehr so. Ja. Du kannst also von menschlichen Dingen getrieben werden, Menschen gefallen und du verlässt den Weg Gottes und richtest Schaden an. Ja? Wir sollen den Menschen dienen, aber das bedeutet unter Umständen auch, dass zum Beispiel ein Jugendleiter sagen muss, Leute, so geht es überhaupt nicht, ich widerstehe euch. Ja? Und diese Unabhängigkeit kriegen wir nur, wenn wir von Gott abhängig sind. Der Apostel Paulus konnte sogar dem Apostel Petrus ins Angesicht widerstehen, könnt ihr euch das vorstellen? Der Apostel Petrus war ja immerhin der Angesehenere. Apostel Paulus war ja nur eine späte Geburt, viel später zum Glauben gekommen, hatte die Gemeinde verfolgt. Und nun ist der armgesehene Petrus da in Antiochia und er lässt sich von Menschen leiten. Das sind diese einschüchternden judaistischen Irrlehrer, die da kommen und sagen, wie, du isst mit den unreinen Heiden? Schäm dich, Petrus! Und er sagt, oh, was mache ich jetzt? Ja gut, dann gehe ich halt von den Heiden wieder weg. Ich habe mit denen schon gegessen, aber ich will ja nicht so dastehen. Der war da in dem Moment vor Menschen und hat sich von Menschen drücken lassen, in die Irre bringen lassen. Und dann kommt dieser Paulus und vor allen anderen sagt er, Petrus, du bist im Unrecht. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich finde das gewaltig. Ja, er hat es ganz bestimmt in Liebe gesagt. Er hat ihn bestimmt nicht angegriffen. Er hat ihn ja geschätzt. Aber er hat diesem erfahrenen Mann Gottes gesagt, du bist im Unrecht. Und hat es vor allem gesagt. Und damit hat er eine bitterböse Gemeindespaltung verhindert. Paulus war wirklich vor Gott gestanden und nicht vor Menschen. Paulus hatte diese Unabhängigkeit, dass er, wenn es vom Herrn her dran war, selbst den angesehensten Leuten widerstehen konnte und sagen konnte, nee, hier geht's lang. Wenn alle anderen gesagt haben, weiß ich, kennt ihr das so, Micha, bei dieser Szene da, wo der gottlose Ahab in Krieg ziehen will. Ich glaube, es waren die Moabiter. Und dann die 500 Propheten des Ahab haben alle gesagt, ziehe hin, du wirst Frieden haben, befreie Rama, Gott ist mit dir. Und der Josaphat hat gesagt, gibt es da nicht noch einen Mann Gottes, der die Wahrheit sagt? Ja. Und dann kommen die Leute, die Boten des Königs, zu dem Propheten Micha und sagen, alle Propheten sagen, Ahab, ziehe hin in Frieden, sag du doch dasselbe. Rede doch du genauso wie sie. Und dann kommt der Micha und am Schluss sagt er, so spricht der Herr, du wirst verderben, wenn du in den Krieg ziehst. Ja? Das ist Unabhängigkeit von Menschen. Ja? Dass wir das sagen, was vom Herrn her wichtig ist. Dass wir dem Sog der Zeit, des Zeitgeistes der Menschen widerstehen. Das hatte der Apostel Paulus. Und in unserem Maß brauchen auch wir das. Das muss sich entwickeln, ja. Aber wir müssen lernen, von Menschen unabhängiger zu werden und dafür vom Wort Gottes und vom Herrn abhängiger. Dann ist noch etwas wichtig, das ist heute auch sehr unbeliebt, nämlich Treue und standhaftes Ausharren. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich selber hatte in meinem Dienst auch schon mehrfach Situationen, wo ich gesagt habe, so, jetzt gebe ich einfach auf. Jetzt höre ich auf. Ist genug, ist zu viel. Ja. Und dennoch bleibe ich stets an dir. Und dennoch. Derjenige, der dem Herrn dient, der sich vom Herrn berufen weiß, der weicht nicht. Der geht nicht zurück. Der flieht nicht aus seiner Verantwortung. Er bleibt mit Gottes Hilfe stehen. Und das ist auch so eine Sache, die nicht jedermanns Teil ist, die Treue. Ja? Es gibt Leute, wenn es ihnen nicht passt, wenn sie beleidigt werden, wenn sie übergangen werden, wenn ihr Ego angekratzt wird, oh nein, nichts für mich, verabschieden sich. Ist vielleicht dann auch besser. Denn in einer solchen Einstellung können wir in der Gemeinde nicht dienen. Ja? Und wisst ihr was? Gott wird dafür sorgen, dass wir Probleme kriegen. Gott wird dafür sorgen, dass wir Reibereien haben mit Mitarbeitern. Ja? Gott sorgt dafür. Nicht, dass Gott es so will, aber er sorgt dafür, dass wir, dass unser Fleisch sich mit dem Fleisch von anderen Mitarbeitern reibt. Ja? Und jetzt kann ich entweder beleidigt sein und mich zurückziehen oder rebellieren und intrigieren und den anderen bekämpfen mit allen schmutzigen Mitteln des Fleisches. Oder ich kann vor Gott stehen und sagen, Herr, ich will für meinen Gegner beten und eintreten. Ich will ihn vergeben. Ich will ihn segnen. Ich will doch bitten, dass du uns wieder Einmütigkeit schenkst. Dass du den Dienst nicht drunter leiden lässt, dass wir uns jetzt da streiten und Meinungsverschiedenheiten sind. Ist normal. Ist völlig normal, dass es Meinungsverschiedenheiten gibt. Ist völlig normal, dass ein Angesicht eines Bruders das des anderen schafft. Und das gilt auch manchmal für die Schwester. Nicht normal ist, wenn wir darauf mit Bitterung, Hochmut, Unvergebenheit, Parteienbildung reagieren. Man sammelt Anhänger und sagt, das war doch nicht in Ordnung, was der da gemacht hat. Bist du nicht auch der Meinung? Und dann brodelt es und dann geht es so rund und dann gibt es noch mehr Schwierigkeiten aus den ursprünglichen Schwierigkeiten. Ja? Und wenn wir treu sind, dann bleiben wir vor dem Herrn in unserem Auftrag, dann lassen wir uns nicht von solchen Dingen bewegen, weder zum Rückzug noch zum Angriff in einer falschen Weise, sondern wir stehen, wir halten stand. Und das ist eine Eigenschaft, ich habe gestern schon davon gesprochen, dieses Drunterbleiben unter der Last Gottes, unter der Lektion, bis Gott sie wegnimmt. Das müssen wir lernen als Mitarbeiter. Sonst wirft es uns irgendwann aus dem Rennen. Ja? Und es ist wichtig, ja, dass wir da standhaft bleiben, dass wir treu bleiben. Vielleicht lesen wir nochmal aus 1. Korinther 15 da ein Wort der Ermutigung dazu. Das brauchen wir immer wieder, dass der Herr uns da ermutigt in diesen Aufgaben. Da heißt es, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt, Vers 57 und 58. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Und in 1. Korinther 4, Vers 2, das können wir uns auch irgendwo geistlich hinschreiben, auf eine Tafel. Im Übrigen wird von einem Haushalter nur verlangt, dass er treu erfunden wird, zuverlässig, bereit in Höhen und Tiefen dem Herrn zu dienen, bereit für die Gemeinde sich einzusetzen, auch Opfer zu bringen, zur Versöhnung, zum geistlichen Ausgleich beizutragen, wenn fleischlicher Parteistreit ist, aber auch ganz klar für die Wahrheit des Herrn einstehen, wenn Irrlehre aufkommt und Böses. Ja, müssen wir auch unterscheiden. Beim einen müssen wir Friedensstifter sein und beim anderen müssen wir ganz klar konfrontieren. Ja. Wenn etwas Böses aufkommt, dann müssen wir das angehen. Da können wir nicht sagen, Schwamm drüber, Friede. Aber wenn eine fleischliche Streitigkeit aufkommt, dann dürfen wir nicht anfangen, das Schwert rauszuziehen, sondern müssen wir versöhnen und heilen. Und das muss man auch unterscheiden können. Ja. Aber da kann uns der Herr dann auch gebrauchen, uns auch Weisheit geben, wenn wir uns vom Herrn auch entsprechend leiten lassen. Vielleicht noch eine Sache so ganz grundsätzlich, dass wir einfach auch bereit sind, ja, Opfer zu bringen für den Herrn und sehen, dass ohne Opfer, ohne das Sterben unseres Eigenlebens Frucht nicht möglich ist. Im Johannes-Evangelium lesen wir das ja, Johannes 12 von dem Weizenkorn. Und das ist ein geistliches Grundgesetz, das auch für unser Leben und unseren Dienst gilt. Johannes 12, Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Ja, ich denke, dass wir hier so allmählich zum Abschluss kommen sollten. Es könnte noch viel gesagt werden, aber ich hoffe, dass wir so einige wesentliche Dinge mitnehmen können, die Gottes Wort uns da vorstellt. Ich hoffe, dass uns das Ganze ermutigt und nicht entmutigt. Wenn wir auch manchmal Gottes hohe Maßstäbe für Mitarbeiter sehen, dann wollen wir daraus nicht die Schlussfolgerung ziehen, dann drücke ich mich lieber und fahre ein bisschen zurück, sondern wir wollen vorwärts gehen. Der Herr Jesus hat gesagt, wer die Hand an den Pflug legt und zieht zurück, der ist nicht tauglich zum Reich Gottes. Übertragen können wir vielleicht sagen, es ist wichtig, wenn wir Dienst tun, dass wir eine Berufung vom Herrn haben, einen inneren Auftrag und nicht einfach sagen, ich will mich selber einbringen, weil ich bin ja so begabt und möchte mal was tun. Das ist die eine Seite. Aber wenn wir den Auftrag empfinden, dann dürfen wir wissen, unser Herr Jesus geht mit uns auch durch. auch durch unser Versagen. Diener Gottes dürfen versagen. Diener Gottes dürfen Fehler machen. Das ist überhaupt kein Problem bei dem Herrn. Schaut euch den Petrus an. Wie schmählich er den Herrn verleugnet hat und der Herr Jesus hat ihn zurechtgebracht. Ja? Das ist auch eine wichtige Sache. Diener Gottes dürfen Fehler machen, aber es ist ganz wichtig, dass wir mit unseren Fehlern aufrichtig umgehen, dass wir Buße tun können, dass wir vor Menschen und vor Gott unsere Sünden, unsere Fehler bekennen, anstatt sie zu verstecken. Wir machen Fehler und der Herr Jesus weiß es und er gebraucht uns trotzdem. Er will, dass wir lernen, dass wir wachsen und zunehmen im Dienst und dann wird der Herr Jesus auch uns immer mehr tauglich machen. Wir können vielleicht mit einfachen Aufgaben anfangen, dann gibt uns Gott schwierigere. Wir dürfen wachsen im Werk des Herrn, so wie wir es auch gehört haben, nehmt immer zu. Ja? Wachst, nicht stehen bleiben. Und der Herr Jesus wird mit uns zu seinem Ziel kommen, wenn wir uns an ihm festhalten und wenn wir bereit sind, in Demut und Dienstbereitschaft mit ihm weiterzugehen, nach vorwärts zu gehen. Und das Ziel ist, dass wir dieses Wort einmal hören von unserem Herrn. Recht so, du guter und treuer Knecht, gehe ein zur Freude deines Herrn. Das ist unser Ziel. Und dann werden wir den Lohn empfangen. Und dann werden wir auch feststellen, dass das Leben, was wir hier hingegeben haben und so ein Stück auch ausgegeben haben für den Herrn Jesus, dass das nicht umsonst war, sondern dass es eine ewige Belohnung hat. Amen. Ja, Jesus Christus, wir wollen dich loben und preisen, denn du bist ein so gnädiger und wunderbarer Herr. Wir wollen dir danken, dass du uns erkannt hast in all unserer Sündhaftigkeit und Verdorbenheit und Untauglichkeit. Und dennoch hast du uns ganz persönlich geliebt. Du hast uns errettet, du hast dein Leben für uns gegeben und uns teuer erkauft. Herr Jesus, und du gibst uns dieses Vorrecht, dir zu dienen. Lass uns das wirklich auch als ein Vorrecht sehen. Lass uns dir mit Freuden dienen. Herr, und auf der anderen Seite sehen wir, wie herausfordernd dieser Dienst auch in manchem ist. Wie wir herausgefordert sind, unser Fleisch zu verleugnen und den Tod zu geben. Wie wir herausgefordert sind, wirklich für dich zu leben, statt für uns selbst. Und du siehst, wie oft es im Alltag anders ist, wie oft wir unserem Fleisch da Raum geben. So möchtest du uns doch erwecken und stärken, uns geistlich zurüsten, dass wir wirklich brauchbare Werkzeuge in deiner wunderbaren und guten Hand sind. Herr, dass wir lernen, dir mehr zu vertrauen, mehr von dir abhängig zu werden, dass wir uns hüten vor menschlichen Methoden und menschlichen Mitteln, dass wir nicht den Menschen in den Vordergrund bringen, sondern dass du der Mittelpunkt bist für unser persönliches Leben und auch für unsere Gemeinde. Schenke du Segen und Gnade für diese Gemeinde und für all die vielen Gemeinden, die dir noch treu sein wollen. Schenke du geistliche Stärkung. Schenke du Mitarbeiter, die wirklich auch von deinem Geist erfüllt sind und aufrichtig dir dienen wollen. Du weißt doch, wie oft Konflikte und fleischliche Schwierigkeiten, Reibungen die Gemeinden hindern. Schenke du da eine gute Lösung, stärke du besonders auch die Hirten, die du in die Gemeinden eingesetzt hast, die Ältesten, dass sie mit Mut und Kraft und Weisheit immer wieder neu auch ihre Aufgabe angehen und sei du ihnen dabei Beistand. Herr, wir wollen dir danken, dass du immer noch diese treuen Gemeinden hast und immer noch treue Mitarbeiter hast in deiner Gemeinde, trotz allen Fehlentwicklungen. Schenke du Ermutigung und Stärkung für jeden Einzelnen von ihnen, für jeden Einzelnen von uns, die wir vor dir stehen. Danke, Herr, dass deine Gnade in uns wirkt und uns verändern will, dass deine Gnade uns auch zum Ziel führt, Herr. Dir wollen wir die Ehre geben, Preis, Dank und Anbetung. Amen.